Hallo, ihr Lieben da draußen. Wir sind's, euer schlechtes Gewissen oder so. Weil ihr nämlich alle nicht in Zwickau wart. Es war schön gewesen.
Ja, du hast auch deine Stimme wieder gefunden.
Ich habe auch ein bisschen mehr Stimme wieder als in Zwickau, geht so. Aber immer noch nicht komplett regeneriert, aber doch wieder einigermaßen am Start. Wir haben euch heute ein schönes Thema mitgebracht. Und zwar haben wir uns mal überlegt, dass wir mal sprechen über die, die noch nicht tot sind. Über die Toten haben wir ja gesprochen, schon in einer Folge. Ich glaube, da können wir auch noch mal irgendwann die Tage zu Werke gehen und auch noch mal über Tote sprechen. Aber heute sprechen wir über Lebende. Und zwar die Lebenden, die uns irgendwie vom Radar verschwunden sind und die man jetzt gar nicht mehr so auf dem Zettel hat. Und da werdet ihr jetzt gleich mal kurz sehen, dass man sich da auch mal wundern kann, was da so in der Zwischenzeit alles passiert ist. Wir reden über Persönlichkeiten der 80er Jahre, die man irgendwie aus den Augen verloren hat.
Also quasi, was macht eigentlich Mr. oder Mrs. X? Wie immer fangen wir an mit Lügen und Wahrheiten dazu. Und zwar, jeder von uns redet über drei Personen, die er recherchiert hat, was die heute machen. Und ich habe mir zu jeder von meinen Personen Lüge und Wahrheit überlegt. Fange ich an mit Tom Selleck, bekannt als Magnum. Wurde 2015 angeklagt, weil er 5,3 Millionen Liter Wasser gestohlen hat für seine kalifornische Avocado-Farm. Stimmt oder stimmt nicht?
Wenn das stimmt, das wäre furchtbar. Ist jemand schon wegen Wasser verklagt?
Ja. Zweitens, Matthias Rust, über den geht's heute auch. Es gibt über ihn ein Theaterstück von dem famosen Studio Braun.
Ach.
Stimmt oder stimmt nicht? Und das dritte, da geht es um Nina Hagen. Wir hatten ja in der letzten, in der 100. Folge den Reinhold Heil zu Gast, der ja unter anderem in der Nina Hagen Band war. Und deswegen ist es ein Anlass, jetzt darüber zu schauen, was macht denn heute Nina Hagen? Und der Punkt, die Lüge Wahrheit, die ich über sie habe, ist die folgende. Die neue Single von Nina Hagen wurde zusammen mit Mireille Mathieu aufgenommen. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, da bin ich gespannt.
Und wie ihr wisst, ne, am Ende des Podcasts erfahrt ihr, zwei davon stimmen, eins stimmt nicht. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was stimmt oder was nicht stimmt. Ja, wen hast du als erstes, Christian?
Ja, dann würde ich jetzt einfach mal beginnen, weil es liegt mir so am Herzen. Und zwar, ich erkläre gleich auch ganz kurz, warum ich mich sehr geärgert habe über diese Person, obwohl die Person eigentlich gar nichts persönlich dafür kann. Mhm. Im zarten Alter von weiß ich nicht mehr, bin ich irgendwann mal auf die verrückte Idee gekommen und wollte eine NDW-Party in der Stadt Schwerte veranstalten. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall unter anderem hatte ich angefragt, den Künstler Markus Mörl, also Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß. Und genau auf den möchte ich heute ganz kurz zu sprechen kommen, im Zuge unserer Fragestellung, was der denn heute so macht. Aber als dann wir begannen mit diesem Podcast. Einer der ersten Leute, die ich angefragt habe, habe ich über Facebook den Markus angefragt. So, da kam erst keine Antwort. Dann kam irgendwann eine Antwort mit Austausch von Kontaktdaten und so weiter und so weiter. Und dann habe ich seine noch immer und derzeitige Lebensgefährtin, ich glaube, sie heißt Yvonne, wie dem auch sei, auf jeden Fall hatte ich die dann mal parat, die sich bei mir gar bitterlich beklagte über die Tatsache, dass ich über Facebook anfrage und nicht über die Webseite. Das konnte ich ja noch einsehen. Auf jeden Fall kam man dann auch ins Gespräch. Wir waren ja relativ neu am Start mit unserem Podcast. Wir hatten schon den einen oder anderen Gast hier im Podcast auch sitzen und hab ihr das dann auch erzählt. Und letztendlich, und das will ich jetzt wirklich nicht weiter verschweigen, obwohl es mich wirklich sehr geärgert hat, hat sie dann zu mir gesagt, ja, das wäre ja alles ganz schön und gut und ich müsste mir im Klaren darüber sein, dass Markus gerade voll durchstartet. Er hatte eine neue Single am Start, ziemlich schlagermäßig, Helden hieß das, glaube ich, das Ding, war auch im ZDF-Fernsehgarten dann zu Gast. Und auf jeden Fall ist sie die einzige Person während der ganzen Jahre, wo wir diesen Podcast machen, die mir tatsächlich ganz klar auf den Kopf zugesagt hat, ja, das können wir machen, aber wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, was Markus denn dafür bekommen würde. Also sprich, es stand eine Gageforderung im Raum.
Ja, Aber das kann ich ja auch erklären, warum das so ist, weil das Benzin kostet jetzt mehr als 3,10 Mark und deswegen braucht er die Kohle.
Das kann natürlich sein. Macht da auch gar kein großes Ding draus, ja. Ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie hier dissen. Ich hätte ihn trotzdem immer noch gerne zu Gast, weil als ich damals Kontakt mit ihm hatte, war er wirklich ganz, ganz entzückend, ne? Und es ist ja auch letztendlich die Aufgabe, wenn sie das Management macht, dafür zu sorgen, dass auch Geld in die Kassen gespült wird. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr seltsam, weil es ist halt niemand von den Gästen, die wir hier hatten, und wir hatten ja auch Kaliva-Gäste hier. Niemand ist nur im Ansatz auf die Idee gekommen, nach Geld zu fragen dafür, dass er Gast bei uns im Podcast ist. Fand ich sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall wissen wir ja alle darum, dass Markus ja auch irgendwann im Dschungelcamp zu Gast war. Er hat da auch nicht besonders glänzen können. Relativ früh rausgeflogen dann im Dschungel. Er war dann tatsächlich mit der gerade genannten Person auch zusammen in einer anderen Show noch. Sommerhaus der Stars oder so, glaube ich, war er noch. Kampf der Promi-Paare war das genau. Da war er mit seiner Freundin und Partnerin Yvonne König auch nochmal zu Gast. Ich fand, ich gebe gar nicht viel Spaß und auch Kugelblitze und Raketen und auch das zweite Album, was total gefloppt ist, fand ich damals, das hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Ich finde das erste Album auch heute noch sehr, sehr schön und ich höre das auch ab und zu tatsächlich noch. Deswegen finde ich es wirklich schade, dass wir es nie geschafft haben, ihn irgendwie hier zu Gast haben zu dürfen. Tatsächlich ist es so, dass er ein bisschen in die ganze Schlagergeschichte abgerutscht ist, was ja auch jetzt nicht so schlimm ist, aber es ist jetzt auch, sagen wir mal, nicht die Schlagergeschichte auf Helene Fischer-Niveau oder so. Die Songs sind auch wirklich nicht besonders gut, muss ich tatsächlich sagen, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber man kann das halt auch alles ein bisschen nachvollziehen, weil das Album Kugel und Blitze und Raketen ist halt auch zum größten Teil von Axel Klopprogge produziert und auch die Songs sind irgendwie geschrieben worden von Autoren. Also Markus hat immer Leute gehabt, die ihm dazu gearbeitet haben, aber er ist halt wirklich, im Prinzip kann man auch sagen, kläglich gescheitert mit der Schlagergeschichte. Was ich jetzt zum ersten Mal gehört habe, ist, dass er in Assmannshausen ein Hotel betreibt und ein Café, dieses Hotel und Café Post heißt das, in Ammershausen. Vielleicht werden wir ihn da einfach mal besuchen gehen.
Das ist bei Rüdesheim, ne?
Ja.
Da, wo Asbach-Uralt herkommt und so ein Kram, ne? Ja, das ist ja, ja, ist Pfalz, also nicht Rheinland-Pfalz, nicht Pfalz, Rheinland-Pfalz, ja. Mhm.
Ja. Ja, vielleicht gehen wir da einfach mal hin und übernachten und vielleicht können wir ja dann in unserem Hotelzimmer den Podcast aufnehmen oder so. Ohne ihn oder mit ihm.
Ja, genau, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Ja, ich war nie der größte Markus-Fan, aber TXT fand ich ganz gut.
Ja, genau, das ist schön, dass du das auch nochmal ansprichst. Ja. Weil das wissen viele Leute nicht, dass TXT, Girls Got a Brand New Toy, und das war auch ein Chart-Hit. Mhm. Und das war wirklich, das ganze Album ist ganz, ganz toll. Mhm. Ich glaube, es gab da Probleme mit, da war ja ein Engländer dabei, die haben ja das zu zweit gemacht. Und ich glaube, da gab es irgendwie Verstimmungen oder wie auch immer. Mhm. Aber das TXT-Album war wirklich super geil. Das ist echt ein richtig tolles Pop-Album gewesen. Auch irgendwie komplett verloren gegangen, die ganze Geschichte. Vielleicht hätte er lieber in diesem Bereich weitermachen sollen, aber das weiß ich schon.
Gut, aber immerhin Hotelier und Restaurantbesitzer, das ist ja.
Und Dschungelcamp-Kandidat, ja, also ist ja gut. Auch respektabel. Ja.
Gut, hast du noch was zu ihm zu ergänzen?
Nee, das wollte ich einfach nur in die Runde geben. Schlimme Schlagersachen und die Sachen werden auf seinem eigenen Label veröffentlicht, alles in allem nicht so erfolgreich. Schade. Für ihn.
Ja, dann mache ich weiter und zwar mit Nina Hagen. Da hatte ich ja schon gesagt, da haben wir ja den Bezug dazu. Ne? Die Anfänge haben wir ja mit dem Reinhold besprochen. Da, ich hatte eigentlich gedacht, von ihr habe ich gar nichts mehr mitbekommen in den letzten Jahren. Ich meine, den Rest hat man wahrscheinlich schon mitbekommen, was sie gemacht hat noch nach dieser ganzen Punk-Phase. Sie war ja auch im Techno-Bereich noch unterwegs. Also das Letzte, was ich so aktiv mitbekommen hatte, war, dass ihre Tochter, die Cosma Shiva Hagen, bei Sieben Zwerge mitgespielt hat, die Nina Hagen tatsächlich ja auch, als Hexe, die Tochter als Schneewittchen. Das war noch das, was ich mitbekommen habe. Und dann habe ich schon gar nicht mehr mitgeschnitten, dass die inzwischen nach all den Eskapaden in religiöser Hinsicht ausgerechnet beim christlichen Glauben gelandet ist. Anscheinend ist es der absurdeste von allen, dass ich dem zuwenden musste. Und macht jetzt Gospel- und Bluesstücke. Und wie der Zufall so will, erscheint jetzt gerade ein neues Album von ihr mit Gospel Songs. Es ist auch schon die erste Single draußen, Highway to Heaven. Und das Ganze erscheint bei Grönland Records, die Plattenfirma von Herbert Grönemeyer. Interessanterweise haben wir uns auch mit unserem neuen Album bei Grönland beworben. Da haben die aber gesagt, sie machen keine neuen Künstler.
Ja, Nina Hang ist ja auch nicht neu.
Ist ja keine neue Künstlerin, insofern ja, stimmt. So. Und gleichzeitig zu ihrem neuen Album, was jetzt erscheint, im März, erscheint auch ihre neue Autobiografie überarbeitet, die heißt Bekenntnisse. Hat ein sehr schönes Cover, erscheint bei Drömer Knauer, also eine größere Sache. Ab dem 2. März gibt es die. Und da könnt ihr dann nachlesen, wie es ihr genau ergangen ist. Das heißt, Nina Hagen, die jetzt die ganze Zeit so etwas unterm Radar war, hat ja auch lange in den USA gelebt und so weiter, die macht jetzt volles Comeback. Neues Album, neue Single und neue Biografie, alles gleichzeitig. Und ob sie auch tatsächlich mit Mireille Mathieu eine neue Single aufgenommen habt, das werdet ihr am Ende des Podcasts erfahren.
Wir sind gespannt.
Hast du noch was zu Nina zu ergänzen?
Ja, ich muss tatsächlich gestehen, ich war nie ein großer Nina Hagen-Fan, aber es ist ja unbestritten, dass sie wirklich tolle Sachen gemacht hat und auch viele Wege für andere Künstlerinnen und Künstler bereitet hat. Und ich finde, dass sie eine schreckliche Nervensäge ist. Verzeiht mir bitte, Nina, aber sie ist schon ein fester Bestandteil der deutschen Musikkultur und ich glaube, dass wir alle ganz, ganz froh sein können, dass wir so Paradiesvögel wie sie haben. Paradiesvogel ist übrigens auch ein total schöner Begriff, finde ich. Ja. Ist auch komplett aus der Mode gekommen,
finde ich. Also ich finde halt ihre Geschichte, die sie hat mit der Sozialisation in der DDR, ne, dann der, hat ja auch mit dem Reinhard Lacomi, der ja dort auch Synthesizer-Musik gemacht hat, sie im Chor gesungen und so weiter. Und dann ist sie ja ausgereist, war in dieser, Wolfgang Biermann, war ihr, glaube ich, ihr Paten.
Und ihr Ziehvater.
Ihr Ziehvater, ja. Also das heißt, die hat unglaublich viel an Geschichte mit aufgezogen, hatte ja in der DDR auch schon eine Karriere und dann diesen Sprung zu, also ich meine, Angela Merkel hatte sich ja Farbfilm gewünscht, ne, bei ihrer Verabschiedung und so weiter, also das sagt ja schon was aus und ich finde, die Sachen, die sie mit der Nina Hagen Band gemacht haben, die haben schon, auch wenn es überhaupt kein Punk war, wie auch Reinhold schon gesagt hat, die haben schon eine große Qualität gehabt und dann nachfolgend war das immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die war halt nicht greifbar, was ja eigentlich ganz gut ist, aber es war nicht immer mein Geschmack.
Ich persönlich finde, sie ist in einem Atemzug auch für mich mit Udo Lindenberg zu erwähnen. Das sind so Chamäleons, die also auch handwerklich, sie ist ja eine tolle Musikerin und auch eine tolle Sängerin. Ja. Sie hat eine Opernausbildung. Nichts kommt von nichts, sagt man so. Ja. Sie ist so ein Chamäleon. Sie hat es total oft geschafft, sich selbst neu zu erfinden und das zeugt wirklich also von künstlerischem Talent, will ich sagen. Ja, ich habe auch jemanden, der unsere Kindheit so ein bisschen geprägt hat. Und zwar habe ich mir einfach mal rausgesucht, den Tommy Orner, den ich ja immer als Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass gerne gesehen hätte zum Beispiel. Ich finde, er hätte solche Qualitäten. Tatsächlich hat er im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert und Wikipedia sagt, dass er heute vor allem als prägende Stimme im Radio und als Medienmanager tätig ist. Er hat tatsächlich im Klassikradio seit 2018 eine Stelle als Programmchef des Senders und moderiert dort weiterhin täglich Morningshows. Die heißt auch Thomas Orner am Morgen. Der läuft da täglich. Er macht immer noch Live-Events, begleitet Tourneen wie Klassikradio, Live-Konzerte als Moderator und es gibt auch Termine für dieses Jahr, wo er dann praktisch also irgendwelche Klassikkonzerte moderiert. Darüber hinaus ist er noch als Coach und Berater tätig. Also das sind doch mal alles Sachen, wenn man das schon zu Tim Thalers Zeiten gewusst hätte, dann hätte auch Horst Frank nicht so einen Schrecken verbreiten können. Aber sehr interessant. Und was hier auch noch erwähnt wird in der Quelle, die ich hier gefunden habe, ist, dass er als Schauspieler derzeit kein Comeback plant. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Er hat ja sehr, sehr viele Sachen gemacht, also sehr viele Daily Soaps auch noch danach gemacht und so. Mhm. Aber war nie mehr als in meinem Fokus. Ne? Er ist seit 2025 verlobt auch und hat in einem Barocksaal in den Bergen hat er sie überrascht Und zuvor wurde er 24 geschieden von seiner langjährigen Ehefrau, mit der er 29 Jahre bekannt war. Und man sieht ihn öfter halt auch derzeit auf seinem Instagram-Profil, zum Beispiel bei irgendwelchen Eishockeyspielen oder so. Interessant. Eigentlich fand ich den immer einen sympathischen jungen Mann, ne? Also grundsätzlich.
Also ich fand damals Tim Thaler super und Manni der Libero. Das hat mich natürlich total abgeholt als Fußballfan. Also das war das Ding. Was ich nicht wusste, dass er auch der Zeichentrickserie Heidi, die ja damals mega bekannt war, das war ja diese japanische Produktion, ne, die aber sehr authentisch war, kann ich ja, also ich habe mir die mit meinen Töchtern nochmal angeguckt, die Original aus den 70ern. Die haben die Schweiz relativ gut getroffen. Also die waren ja tatsächlich vor Ort. Und da war der Geißenpeter, die Stimme.
Ja. Er hat andere Hörspiele gesprochen, also abgesehen jetzt von der Zeichentrickserie. Ja. Aber eigentlich echt ein cooler und smarter Typ. Ich fand ihn immer sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen.
Genau, ich auch. Wieder ein Gast, den wir eigentlich einladen können.
Ja,
ne?
Tommy, komm mal hier vorbei. Also es ist gut bei uns, ist schön bei uns hier.
Dann habe ich als nächsten Tom Selleck, der ja mit Magnum zwischen 80 und 88 ist das ja ausgestrahlt worden. Oder Magnum, einer der Stars der 80er Jahre war. Ich glaube fast sogar, was Fernsehserien angeht, würde ich mal behaupten, einer der größten. Was jetzt unsere Generation anging. Also wir haben ja, waren ja jetzt nicht so die Dallas-Generation, Denver, du schon, Denver, klar, aber Magnum war schon eine Riesensache.
Ja.
Und er war ja...
Unbestimmt, es war auch eine tolle Serie. Es war eine tolle Serie. Und es ist auch immer noch eine tolle Serie. Er ist wirklich eine absolute Ikone. Ich habe letztens, wenn ich das mal eben ganz kurz einstreuen darf an dieser Stelle, ich habe letztens einen sehr, sehr interessanten Bericht gesehen. Und zwar ging es nur um den Ferrari.
Ja.
Und da gibt es so geile Geschichten um diesen Ferrari.
Ja.
Weil tatsächlich hat Ferrari diese Serie mehr oder weniger gesponsert im Sinne von, die hatten 12 oder mehr Ferraris am Start, die da ständig zur Verfügung standen. Das sage ich deswegen, weil es gab nämlich einen großen Streit darum, welcher Ferrari jetzt da, es tauchen ständig irgendwelche Ferraris auf, die als Magnum-Ferraris gehandelt werden. Und tatsächlich ist es so, es gibt auch so viele, weil einfach ständig irgendwelche im Einsatz waren. Und was total witzig ist, der Ferrari, den er da fährt, ist ja ein Targa, also wo du das Dach rausnehmen kannst.
Ja,
ja. Es ist kein Cabrio, aber du kannst das Dach rausnehmen. Und dieser Ferrari wurde nur ausgewählt, weil Tom Selleck nämlich gar nicht in diesem Wagen sitzen konnte, weil er viel zu groß ist. Er ist nämlich deutlich über 1,90 Meter groß und der hätte niemals, wenn das Dach drauf gewesen wäre, hätte die ganze Zeit den Kopf schräg halten müssen. Das wäre gar nicht gegangen. Und deswegen haben die diesen Ferrari, weil es das war nicht das Spitzenmodell. Eigentlich ist es ein Brot- und Butter-Ferrari, den er da fährt. Aber der hat eine sehr markante Ferrari-Form. Und diese Targa-Geschichte haben die echt nur gemacht, damit er da drin sitzen konnte. Tatsächlich war immer das Targa-Dach in einem anderen Begleitfahrzeug dabei, falls es mal regnet, dass die schnell das Dach dann da drauf machen können.
Ja.
Ganz, ganz witzige Geschichte. Habe ich bei YouTube gefunden, da gibt es eine Dokumentation über diese Geschichte. Vielleicht können wir das verlinken.
Ja, können wir gerne machen, ja. Also interessant ist, dass er aber nachdem Magnum abgedreht war und er hier auch ausgestrahlt war, in Europa komplett vom Bildschirm verschwunden ist eigentlich. Ich habe dann rausgefunden, er ist 93 gleich zweimal für die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler nominiert worden. Einmal für Christopher Columbus, The Discovery, da hat er auch gewonnen. Und einmal für Fox, er kann ja nur einmal gewinnen. Aber ich fand ihn eigentlich immer ganz unterhaltsamer und guter Schauspieler. Weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Auf alle Fälle ist er die ganze Zeit in amerikanischen Serien, die aber überwiegend in Amerika liefen, noch aktiv gewesen. Unter anderem jetzt in der Serie Blue Bloods, Crime Scene New York. Die lief bis 2024, da hat er die Hauptrolle gespielt, Frank Reagan, Chef des New York City Police Department. Und die lief dort relativ lange, hat es aber zu uns rüber nur zu Kabel 1 geschafft, also völlig unterm Radar. Ne? Er hat auch 2021 tatsächlich seine erste Debütsingle aufgenommen, Yes Sir, That's My Baby mit Nicolas King. Ist aber eigentlich nur eine Live-Aufnahme gewesen, also keine spezielle Produktion. Was ich etwas nicht so schön fand, war, dass er zwischen 2023 und 2018 war er Sprecher der NRA, der National Rifle Association, also der Waffenlobby der USA, Nachfolger von Charlton Heston, der ja auch da sehr unrühmlich reagiert hat.
Ja, aber was hat, soll er denn machen als Privatdetektiv? Braucht er ja eine Waffe.
Ja, er hat seinen Namen etwas zu wörtlich genommen, aber in diesen Zeiten führender Waffenlobbyist der USA zu sein, das ist schon nicht gerade ein...
Ja, nicht so cool.
Ein Sympathiebonus, würde ich mal sagen. Also als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, da musste das sein. Also... Das so auf der Negativseite. Wer es weiß, es gab auch eine Nachfolgeserie, die hieß auch Magnum PI. 2018 kam die. Ich habe die als totalen Flop abgespeichert. Es war auch so, dass Tom Selleck überhaupt nicht begeistert war, als er davon mitgekriegt hat, dass es diese Serie geben wird, weil man hatte ihn wohl nicht gefragt, ob er da irgendwie mitmachen will oder was auch immer. Das ging auch vielen Fans so. Er hat auch von vornherein gesagt, hier mache ich auf keinen Fall einen Gastauftritt, wenn das so läuft, weil die Fans hätten ja eigentlich gewollt, den alten Magnum zu sehen. Aber die Serie selbst ist nur eine Nacherzählung dessen, was damals war, aber halt auf die moderne Zeit. Ein paar Schauspieler, der einen TC gespielt hat, der spielt eine Nebenrolle. In der ersten Staffel der Rick hat auch Gastauftritte. Die Serie lief dann immerhin auf 5 Staffeln, haben sie es gebracht. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Higgins ist jetzt eine Frau.
Ach, das ist ja nichts.
Eine ehemalige Geheimagentin, die auch in seinem Alter ist. So. Und ich fand halt diese Kombination aus dem extrem steifen Higgins und dem extrem lockeren Magnum, das nennt man Odd Couple, ja, also quasi die haben so viel Konflikt immer in sich drin gehabt. Das war perfekt gebaut. Warum du ausgerechnet des opferst, damit du 2 Actionfiguren hast statt eine, verstehe ich nicht. Also es nimmt unglaublich Humor viel raus, also halte ich für einen riesigen Konstruktionsfehler. Es kann ja eine Frau sein, aber die kann ja trotzdem so bürokratisch und ängstlich und so ein bisschen pingelig wie Higgins sein. Ja? Die muss aber nicht auch eine Actionfigur sein. Also das, also da gehe ich nicht mit. Insofern gibt es auch nicht mehr. Ich lief bei uns bei RTL, war aber eben zumindest in Deutschland, so wie ich es mitgekriegt habe, kein riesiger Erfolg. Aber da kann er ja auch nichts dafür. Ne? Also,
nee.
Und er ist weiter noch als Schauspieler aktiv. Ja.
Crazy, so. crazy.
Dann kommst du mit deiner dritten, letzten Person.
Wir haben den auch schon hier erwähnt. Das ist eigentlich auch ganz, ganz witzig. Wir kennen ihn alle, also die wirklich in den 80er Jahren schon gelebt haben und groß geworden sind, kennen Björn Borg. Mit 26 hat seine Karriere da Fahrt aufgenommen und 83 ist er schon ausgestiegen wieder aus dem Ganzen. Dann später nochmal ein Comeback versucht, das ist aber kläglich gescheitert. Fast alle Spiele verloren, die er dann absolvierte. Und das war dann in den 90er Jahren. 91 hat er nochmal versucht zurückzukommen. Er galt wirklich als Traummann und Sportstar mit Sexappeal, als der schüchterne Schwede mit Charme. Ja, was macht Björn Borg heute? Tatsächlich hat Björn Borg irgendwann eine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht und das war im September 25. Das ist eine sehr aggressive Form des Prostatakrebs. Derweilen ist er 68 Jahre alt. Die Diagnose wurde aber schon 23 gestellt. Der Krebs ist jetzt erstmal so weit irgendwie da bei ihm im Griff. Aber das ist so, er selber sagt auch, das kann halt jederzeit zurückkehren und betreibt, ja, das weiß ich für die, die es nicht mitbekommen haben, eine sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Modemarke. Ja, fand ich wirklich sehr, sehr erschütternd. Also er hat auch einen Sohn, ist mit seiner dritten Ehefrau seit 2002 verheiratet und sein Sohn ist 85 geboren. Ja, er hat auch einen Instagram-Kanal, wo er regelmäßig halt auch Sachen postet. Es gibt so einen Blog quasi von ihm, genießt das Leben in Stockholm. Er ist zuweilen halt auch in Ibiza, postet da regelmäßig Sachen aus seinem persönlichen Alltag. So. Ja, so viel zum Thema Björn Borg. Also hoffen wir, dass wir noch ein bisschen Spaß mit ihm haben.
Ja. Also in meiner Wahrnehmung war das der erste Sportler, das stimmt natürlich nicht, weil es vorher Sportler wie Lacoste und Fred Perry gab, die quasi eine eigene Kleidermarke gemacht haben, aber in den 80ern, da war er der Erste, der das gemacht hat. Er war auch der Richtige dafür. Ich habe auch tatsächlich Björn Borg Schuhe und natürlich Unterhosen, die unvermeidlichen.
Ja, ja, siehst du, was ihr euch da alle in der Schweiz leisten könnt. Verrückt, oder?
Ja. Siehst du mal, ne? Ja. Also insofern, ich fand ihn als Tennisspieler immer ganz toll.
Ganz toll, weil er war auch sehr, sehr unkonventionell. Er hat irgendwelche Hechtsprünge gemacht. Einer der wenigen, die in diesem ganzen Tennis-Zirkus auch mit seiner Kleidung damals schon aufgefallen sind. Mhm. Natürlich durch seinen Look. Er hatte immer lange blonde Haare und das war eigentlich ein Rebell, also zu der Zeit für den Tennissport. Ganz, ganz toller Typ. Echt. Ja.
Er hatte auch noch einen Privatkonkurs mal hingelegt. Ne? In den 90ern hatte er auch größere Drogenprobleme. Ich kann mich an einige Abstürze erinnern, die da natürlich breit durch die Presse gegangen sind.
Also er hat eine Zeit lang in Mailand gelebt und ist da mit Drogen in Kontakt gekommen und hat sehr, sehr lange Koksabhängigkeit gehabt. Und da gibt es auch ein Buch zu, da schreibt er auch in seiner Autobiografie zu. Muss eine ziemlich finstere Zeit gewesen sein. Mhm. Ich glaube, dass das auch dann im Zusammenhang damit stand, dass es mit dem Comeback irgendwie dann auch nicht mehr geklappt hat, weil er, glaube ich, also diese sportlichen Leistungen nicht mehr bringen konnte. Ja.
Aber da ist er ja auch nicht der einzige Tennisspieler, ne, bei dem das so war.
Ja, das...
Da gab es ja einige, Agassi war ja auch so ein Fall. Einer der Helden aus den 80ern, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass er nur bis 83 gespielt hat. Ja. Da hat er ja nie gegen Boris Becker gespielt, demnach. Ne?
Nein, die sind sich nicht über den Weg gelaufen.
Also zumindest nicht
auf Platz nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben bestimmt irgendwann mal auf irgendeinem Turnier oder so dann zusammengespielt. Es gibt ja mal so diese Classics.
Ja, Schaukampf, ja. Ja, in dem Fall komme ich zu meiner letzten Person und zwar Matthias Rust. Der sollte wirklich jedem aus den 80er Jahren bekannt sein. Am 28. Mai 1987 mit einem Cessna 172P auf dem Roten Platz gelandet. Ich sag mal immer, tatsächlich war es auf der großen Moskwa-Brücke, aber es sind halt Videos damals schon gemacht worden, wo er über den Roten Platz fliegt. Er konnte dort nicht landen, weil er war zu voll. Deswegen ist er auf der Brücke gelandet. Aber das war nur 100 Meter entfernt so. Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass der nur, wir sind ja 69er Jahrgang, Christian und ich, der war nur ein Jahr älter als wir. Also er ist 68er Jahrgang. Also mega jung, als er das damals gemacht hat. In der Folge vom Jahr 1987 erklären wir das natürlich auch im Detail, wie das ablief. Aber was halt immer noch interessant ist, die Auswirkungen von dem, was er da gemacht hat, die waren wirklich massiv. Das war nicht nur einfach ein Spinner, der da hingeflogen ist, sondern der hatte sich ganz genau überlegt, ich fliege über Island, weil da war das letzte Treffen zwischen Gorbatschow und Reagan. Und er musste, wenn er über Island kam, kam er dann ja über Stockholm und so. Die Strecke in der UdSSR war genauso groß, wie wenn er über den Osten gekommen wäre. Gut, da hätte er noch über den Warschauer Pakt müssen. Und es gab ja diverse Abschüsse von Flugzeugen, die in die UdSSR eingedrungen waren, ne? Wie dieser südkoreanische Jumbo. So. Und er hat es gemacht am Tag der russischen Grenzsoldaten, ja, also was ja schon mega absurd ist so. Es war der Grund für Gorbatschow, unglaublich viele Soldaten und vor allen Dingen Führungskräfte zu entlassen. Und zwar gab es noch nie, und zwar alle, die Glasnost zum Perestroika-Feind, ich war, die konnte er da damit alle loswerden, Gorbatschow. Es gab noch nie in der Geschichte der Sowjetunion, des sowjetischen Militärs, eine größere Entlassungswelle als die, die Gorbatschow daraufhin gemacht hat, nachdem Rust, selbst Stalin bei seinen großen Säuberungen 37, 38, hat weniger Leute entlassen als Gorbatschow 87, nachdem das mit Rust aufgefallen wird. Also er hat quasi alle loswerden können, die er loswerden wollte in diesem Moment. Also er war Rust wahrscheinlich sehr dankbar dafür. Er ist dann verurteilt worden in der Sowjetunion zu 4 Jahren Arbeitslager, kam aber nach 14 Monaten am 3. August 88 aufgrund von Begnadigung aus der Haft. Er hätte eine und könnte das heute auch immer noch eine unbestrittene Karriere als Held führen können, aus meiner Sicht als einer der zeitgeschichtlichen Personen der 80er Jahre, hat aber das relativ schnell schon eingerissen, nämlich 89 schon, also quasi ein Jahr, etwas später als ein Jahr, als nachdem er rausgekommen ist, hat er während seines Zivildienstes in einem Krankenhaus, und zwar das war am 23. November 89 mein Geburtstag, ich kann mich da noch gut dran erinnern, hat er eine Schwesternschülerin angegriffen und hat sie schwer verletzt mit dem Messer. Er hat sich dann tatsächlich freiwillig der Polizei gestellt, ist aber trotzdem zu 30 Monaten verurteilt worden. Nach 12 Monaten kam er frei. Das war so eine Art Justizirrtum, weil irgendwie er hatte die beantragt, die Freilassung, das ist genehmigt worden, aber die Staatsanwaltschaft hatte dem gar nicht zugestimmt. Trotzdem ist er freigelassen worden. Als er erstmal frei war, durften sie ihn dann aber nicht wieder zurück ins Gefängnis bringen. Er hatte ja quasi den Anspruch drauf, nachdem die das, also das war ein Justizversagen, dass er da rauskam. Aber kurz und gut, also dann war er wieder frei. Aber sein Image war natürlich dann völlig ramponiert durch die Geschichte. Er hat dann auch das ein oder andere Mal, gab es dann noch auch Negativschlagzeilen. Da hat man Kaschmir-Pullover mitgehen lassen, ist da verurteilt worden. Es gab Scheckfälschungen. Und er hat dann 2007 in Berlin gelebt und hat dann angegeben, dass er sein Geld durch professionelles Pokerspielen verdient. Angeblich hat er da 750.000 Euro mal verdient. Es gibt auch tatsächlich offizielle Pokerlisten von Gewinnerturnieren, wo er drauf auftaucht. Das habe ich feststellen können. Und er hat 2009 gesagt, ich habe finanziell ausgesorgt und mache jetzt Boot, ein Autorennen in Estland. Und an 2012 hieß es, er arbeitet als Finanzanalyst in der Schweiz und nach wie vor als Pokerspieler und plant die Eröffnung einer Yogaschule. Allerdings 2011 gab es schon wieder einen Skandal. Er hat einen Kurs zum Yogalehrer gemacht und hat die Kursgebühren nicht bezahlt.
Ja.
Da kann es nicht so ganz stimmen, dass er finanziell ausgesorgt hat, 2009 schon. Auf alle Fälle das letzte Mal wirklich bei uns in Erscheinung getreten ist er bei Markus Lanz 2012. Er hat sich da eigentlich sehr reflektiert geäußert. Das nehme ich ihm auch ab, dass er diese Vergangenheit, vor allen Dingen die Geschichte mit der Krankenschwester, die er angegriffen hat, für die er verurteilt worden ist, dass er das wirklich bereut hat. Ich meine, ist auch, glaube ich, nicht so, also die Gesamtsituation, ne? Du fliegst da, du bist 14 Monate im russischen Gefängnis, kommst raus, bist irgendwie ein Held, aber wolltest es gar nicht werden. Also psychologisch war das sicherlich nicht so einfach, die Phase für ihn. Aber das hat er zumindest soweit alles verarbeitet gehabt, verstanden gehabt, nur seit 2012 gibt es wirklich absolut kein valides Lebenszeichen von ihm mehr. Angeblich hat er dem Hindu-Magazin in Indien 2015 ein Interview gegeben, was, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich so ist. Ich habe auch andere Hinweise gefunden, er wäre zum 35. Jahrestag in Estland ein Denkmal aufgebaut worden, da wäre er vor Ort gewesen. Gibt es aber keinerlei Hinweis, dass es tatsächlich so war, also es halte ich für eine Ente. Weil man sich die Originalberichte anschaut, taucht er da nicht auf. Das ist halt nur ein Denkmal in dem Ort, wo er drüber geflogen ist, wahrscheinlich aus Tourismusgründen eröffnet worden. So, das heißt, es gibt von ihm tatsächlich seit 2012 keinerlei Lebenszeichen mehr. Also Matthias Rust, wenn du das hier hörst, wir würden gern mit dir reden. Ich fände das ja super spannend,
mit dir darüber zu reden. Und wir wären auch die richtigen Gesprächspartner. Ja, da komm, mach die mal nicht ins Hemd jetzt. Greif zur Computertastatur, schreib uns eine Nachricht, du bist herzlich.
Genau, du kannst auch alles richtig stellen, was ich jetzt vielleicht falsch oder zu plump gesagt habe.
Ja, also wir fordern dich auf, komm vorbei, wir machen das.
Ja.
Ja, wir konnten ja jetzt nur eine kleine Auswahl treffen, aber ich glaube, wir werden das hier jetzt auch nochmal mit anderen Personen des Zeitgeschehens fortsetzen.
Natürlich, ja.
Weil das ist wirklich sehr, sehr schön.
Und ihr könnt uns auch da gerne sagen, über wen ihr da was hören wollt. Da können wir das in kurzer Form auch machen. Es kommt dann jetzt im Anschluss, machen wir noch kurz Konzerttipp, Buchtipp und Filmtipp, kennt ihr ja. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Lügen und Wahrheiten. Also ich habe behauptet, Tom Selleck wurde 2015 angeklagt, weil er 5,3 Millionen Liter Wasser gestohlen hat. Zweitens, es gibt ein Theaterstück von dem famosen Studio Braun über Matthias Rust und drittens, die neue Single von Nina Hagen hat sie zusammen mit Mireille Mathieu aufgenommen. So, Christian, zwei stimmen, eine nicht. Was sagst du?
Ja, also Mireille Mathieu, das kann stimmen. Studio Braun kann eigentlich nicht stimmen, weil das müsste ich eigentlich wissen. Also es wäre eine Schande, wenn ich das nicht wüsste, weil ich großer Studio Braun-Fan bin. Und Tom Selleck hat dann Wasser geklaut.
Also dann löse ich mal auf. Ja, Tom Selleck hat tatsächlich Wasser geklaut für seine Avocado-Farm. Da ist ja so, in Kalifornien gibt es ja immer Dürre, ne? Das schon traditionell quasi. Sagt ja, Chinatown, der Film geht ja auch schon über Dürre und ich weiß nicht, von wann ist der? 50er Jahre oder so. So, das heißt, da gab es mal wieder eine große Dürre und er hatte seine Avocado-Farm und ist da mit Tankwagen an den Hydranten und hat 5,3 Millionen Liter Wasser abgezapft. Also nicht nur einmal ist er da mit dem Tankwagen hin, offensichtlich, ne, für 5,3 Millionen Liter.
Finde ich jetzt gar nicht und, so schlimm, muss ich sagen. Aber
ja, auf alle Fälle gab es Privatdetektive. Das Unternehmen hat sich gewundert, wo das Wasser hin ist. Privatdetektive haben ermittelt, haben ihn entdeckt und er ist angeklagt worden deswegen, aber man hat sich dann außergerichtlich geeinigt, was das angeht.
Also das Wasser dann doch noch bezahlen.
Ja, das musste er dann bezahlen, ja genau. Das war aber gar nicht so viel Geld. Es ging wahrscheinlich auch gar nicht ums Geld, es ging um diese Dürre, ne? Und halt hast du dann Verbot, bestimmte Dinge zu tun und Avocado-Farm war anscheinend nicht so wichtig. Also das dazu. Dann kommen wir zu dem Punkt mit dem Theaterstück von Studio Braun über Matthias Rust. Ja, dieses Theaterstück gab es. Und zwar, das heißt Rust, ein deutscher Messias. Und dieses Stück ist 2012 aufgeführt worden. Und zwar in Hamburg natürlich, da kommt er ja auch her. Und aus dem Ankündigungstext steht Folgendes drin. Wer also Fabian Hinrichs in einer schrägen, aber grandiosen Rolle auf der Bühne sehen will, wer Heinz Strunk in einem kurzen, beherzten Auftritt als Mutterrust, wer Rocco Schamoni als Penisorakel und Chuck Palminger in der Rolle des Flocati-Teppichs sehen will, der sei auf diesen Abend verwiesen. Also ich hätte es unglaublich gern gesehen. Ich finde es so schade, dass ich auch keine Aufzeichnung davon gefunden habe. Wenn irgendeiner die kennt oder irgendwas, im Schauspielhaus ist es gewesen. Also das hätte ich gern gesehen. Muss großartig gewesen sein.
Ja. Ich bin entsetzt.
Ja.
Ich bin entsetzt.
Ist mir völlig entgangen.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich da was mitgekriegt habe, aber eben Theater Hamburg, das war dann natürlich auch nicht so. Also 2010 war das nicht, 2012, sorry, lief das, ja, genau.
Das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, dass Nina Hagen mit
nicht Israel aufgenommen Mathieu hat, weil das ist die Lüge, sondern die neue Single von Nina Hagen ist zusammen mit Nana Mouskouri, hat sie die aufgenommen.
Was passt die irgendwie?
Ja, und zwar...
Wie getrennte Zwillinge sind die beiden.
Ja, genau. Die Single heißt Never Grow Old, ist auf dem Album, was im März 26 erscheinen wird. Wenn ihr das hört, ist es schon erschienen. Wir nehmen noch jetzt gerade Anfang März hier auf. Und die beiden standen sogar schon mal zusammen auf der Bühne. Und zwar Lili Marleen haben die aufgenommen, 1990, in der TV-Show Champs-Élysées. Und das ist ein sehr schöner Auftritt. Also der hat mir gefallen. Nina Hagen habe ich sofort erkannt. Nana Mouskouri hätte ich überhaupt nicht erkannt. Aber außer am Gesang, der hatte noch so diesen, das so ein bisschen den Akzent, der so charakteristisch für sie war. Ja, auf alle Fälle, die beiden sind befreundet. Und da gibt es eine neue Single von den beiden. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Freue ich mich.
Interessante Kombi, ja.
So. Freue ich mich ungemein drauf, also bin ich gespannt.
Ja, dann haben wir noch die Konzerttipp, Buchtipp und Filmtipp. Und zwar Konzerttipp, ihr erinnert euch an den Michi Beckmann, der hier zu Gast war mal von den Rainbirds. Und wenn ihr die Rainbirds live sehen wollt, ist jetzt die Gelegenheit. Und zwar von Mai bis August 26 touren die durch Deutschland anlässlich von 40 Jahren Rainbirds. Es gibt da mehrere Termine, weiß nicht, ungefähr 20 Stück. Ihr findet die Links dazu im Shownotes. Also überall durch Deutschland sind sie da unterwegs. Sicherlich sehr spannend, das sich nochmal anzuschauen. Weil musikalisch fanden die ja immer, vor allen Dingen für die damalige Zeit, fand ich, da gab es ja nicht so viel sehr gute Musiker. Die waren immer eigenständig überragend und gut. Also das ist live bestimmt ein Erlebnis.
Ja, spielen auch, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, in der Christuskirche in Bochum.
Ja, da gibt es einige Konzerte, lohnt sich schon in die Folge. Mit Beckmann könnt ihr auch nochmal reinhören auf alle Fälle. Buchtipp habe ich auch noch für euch und zwar von Frank Gosen, Rücksturz in die 80er. Das habe ich mir als Hörbuch angehört. Der ist 66, ist er in Bochum geboren und ist ein bekannter Ruhrpott-Autor, der aber eigentlich immer über die Zeit in den 80ern dort oder viel über die Zeit in den 80ern dort geschrieben hat. Zum Beispiel Liegen lernen ist von ihm, Radio Heimat, gibt es auch jeweils Filme zu. Radio Heimat spielt wirklich auch in den 80ern. Und Rücksturz in die 80er ist wirklich so eine schöne Erzählung aus seiner Zeit dort, wie das so war. Und hat einen guten, wird mal schön nostalgisch, vor allen Dingen erzählt, wie es im Ruhrpott war in den 80ern. Und das ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes, als ich das so erlebt habe. Du kannst ja eher mitreden.
Ja, kann ich.
Lohnt sich auf alle Fälle. Gibt es als Hörbuch, unter anderem zum Beispiel bei Audible oder so. Könnt ihr euch das anhören. Das ist eine coole Geschichte.
Schöner Tipp, ja.
Und dann noch Filmtipp. Ich war letztens, bevor du krank warst, Christian, war ich auch ein paar Tage flach gelegen und habe die Gelegenheit genutzt, mir nochmal Deutschland 83, 86 und 89 komplett anzuhören, weil Reinhold Heil da ja den Soundtrack gemacht hatte. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, ich habe die Musik auch super in Erinnerung dazu. Muss ich mir jetzt nochmal anschauen und auch anhören natürlich. Und wirklich die Serie, die drei Staffeln sind aus meiner Sicht immer noch eines der besten, die in Deutschland je gemacht worden sind. Vor allen Dingen, weil es halt ein relevantes Thema hat mit dem DDR-Thema, weil es auch einfach gute Schauspieler sind, super Musik. Vor allen Dingen in den ersten beiden Staffeln haben sie unglaublich viel bekannte Titel lizenzieren können. In der dritten nicht mehr so viel, dafür ist aber dann mehr Soundtrack dabei, der auch sehr gut ist. Also wirklich tolle Geschichte, sehr zeitgemäß und auch so ein bisschen, das finde ich spannend, eigentlich an dem vorbei erzählt, wie man es eigentlich erwartet hätte. Also sie erzählen eben 89 eben nicht im Zentrum den Mauerfall, sondern das, was danach passiert und so weiter. Und 83, vor allen Dingen 83 als eines der speziellen Jahre, wo es ja beinahe wirklich vorm Atomkrieg stand. Deutschland 83 ist unglaublich gut gemacht. Auch historisch wirklich sehr akkurat, wenn es auch fiktional ist. Aber das, was dort passiert, passiert im Prinzip, vielleicht unter anderem Namen, ist auch in echt passiert. Ja, also den Bombenanschlag auf dem Isle de France zum Beispiel spielt eine Rolle. Dann in der 89 spielt mit Herrhausen eine Rolle, ne, den Mordanschlag und so weiter. Also wirklich gut gemacht. Findet ihr bei Amazon Prime oder auf DVD könnt ihr das holen. Links findet ihr dann auch in den Shownotes.
Ja, cool.
Ja, ja, das da dazu.
Wie gibt's auf Prime tatsächlich?
Ja, das war ja eine RTL-Produktion, Deutschland 83. Sehr aufwendig gemacht, sehr gut gemacht für RTL-Verhältnisse auch, zumindest zur damaligen Zeit. War aber leider linear ein kompletter Flop, weil die Leute ja nicht gewohnt waren, horizontal erzählte Serien im linearen Fernsehen zu gucken. Trotzdem war sie qualitativ so gut, dass die dann international auf dem Sundance Festival lief und dort dann verschiedene Käufer gefunden hat. Und darüber ist Amazon auf die aufmerksam geworden und hat die nächsten Staffeln dann finanziert und gesagt, ja, das ist ja eigentlich eine tolle Serie, warum macht ihr die nicht weiter? Und als Streamer hat es super funktioniert. Ja. Ja, dann müssen wir eigentlich nur noch darauf hinweisen, dass ja von uns auch wieder Musik kommen wird, ne, Christian?
Mhm. Ja, aber also eine Hälfte davon kannst du ja vergessen.
Nee, also, ja, ich weiß, ja. Bin ich mit dir einig. Um es kurz zu machen, im Mai kommen zwei Singles von uns, ja. So.
Ja.
Und es ist quasi, wie soll man das sagen? Wir sind wie so ein Ehepaar, aber nicht direkt nach der Hochzeit, sondern direkt nach der Scheidung. Ne?
Wir sind jetzt gerade noch dabei zu klären, wer das Sorgerecht bekommt, für wen. Also ich habe jetzt erstmal das Sorgerecht für unsere neue kleine Tanzkapelle übernommen, die da heißt Heldautomat. Da kommt eine ganz, ganz tolle Single.
Mhm. Ja, und meinst du, ja. Mhm.
Ja, ja, das sieht Thomas komplett anders. Wir mussten die Kinder leider aufteilen. Die haben jetzt eine Zeit im Heim verbracht, die Kinder. Und jeder von uns durfte ein Kind nur mitnehmen.
Ja, ja, und genau. Und deswegen supporte ich natürlich Purvin und Kova, kennt er ja. Ist auch viel erfolgreicher schon immer gewesen als Heldautomata. Die neue, was weiß ich, so pseudo-moderner Titel irgendwie mit Wortspiel. Das, also kann ich ja schon gar nichts mit anfangen, aber gut, ihr könnt euer eigenes Urteil bilden. Anfang Mai ist es soweit. Wir haben sogar auch eine Plattenfirma gefunden, die beides veröffentlicht will. Ich wollte dann sofort den anderen Vertrag kündigen, ging aber nicht mehr, weil kann es sein, dass einer die beiden Sachen gleichzeitig gut findet. Also ja,
die 48 Stunden Umtauschrecht war ja vorbei.
Genau, ging leider nicht mehr. Aber wir reden jetzt viel drüber. Ihr werdet Gelegenheit haben, in der nächsten Folge werden wir da ein bisschen mehr zu erzählen. Könnt ihr euer eigenes Bild machen. Für mich ist eindeutig, also ich rechne mit 95% mindestens, die auf der Purvin-Kova-Seite sind, aber wir werden sehen. Ja,
ja, das mag sein, weil es ist ja, sagen wir mal, für die etwas einfacher gestrickten Menschen. Ja. Die Intellektuellen werden mir auf jeden Fall folgen.
Ja, da bist du auch der Richtige für dann.
Ja. Ja, eben. Ja, eben. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Wir freuen uns.
Genau,
wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Wir freuen uns, für euch schöne neue Sachen zu machen. Und bleibt dran, ne? Ihr wisst Bescheid, wo ihr herkommt und ihr wisst Bescheid, wo ihr wieder hin müsst. Ne?
Ja, dann in dem Fall war es von unserer Seite. Wir hören und sehen tun wir uns ja nicht, aber wir hören uns demnächst wieder. Ja.
Das wäre noch schöner.
Genau.
Ja.
Dann
tschüss, ihr Lieben.
Ja, ciao.